Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Hast du schon einmal erlebt, wie falsche Entscheidungen kleine Risse in Beziehungen verursachen, die mit der Zeit zu großen Brüchen führen? Genau das passiert heute in Israel, als falsche Wege gewählt werden und das Volk sich immer weiter von Gott entfernt. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Deine täglichen Entscheidungen prägen langfristig deine Beziehung zu Gott und anderen. Wo möchtest du heute bewusst Gottes Wege wählen, statt Kompromisse einzugehen? Vor einiger Zeit traf ich eine kleine Entscheidung, die mir nicht so wichtig erschien. Doch schnell führte sie dazu, dass ich mich geistlich von Gott entfernte. Erst als ich ehrlich auf diesem Weg zurückblickte, erkannte ich, wie entscheidend kleine Schritte sein können. Ich durfte Gottes Vergebung erfahren und neu beginnen. Seitdem weiß ich, auch kleine Entscheidungen prägen langfristig mein Leben. Heiliger Geist, öffne heute unsere Herzen für Gottes Wahrheit. Hilf uns, bewusst Entscheidungen zu treffen, die uns näher zu Gott führen und unsere Beziehungen stärken. Amen. Wir gehen zum ersten Buch der Könige in der Bibel und schlagen das Kapitel 13 auf und schon geht's los. Da kam plötzlich auf Geheiß des Herrn ein Gottesmann aus Juda nach Bethel, während Jerobeam gerade am Altar stand, um zu opfern. Dieser rief auf Geheiß des Herrn folgende Worte gegen den Altar aus. Altar, Altar, so hat der Herr gesprochen. Einst wird dem Hause Davids ein Sohn geboren werden namens Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir opfern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Gleichzeitig kündigte er ein Wunderzeichen an mit den Worten: Dies ist das Wahrzeichen dafür, dass der Herr es ist, der jetzt durch mich geredet hat. Der Altar da wird jetzt bersten und die Fettasche, die darauf liegt, verschüttet werden. Sobald nun der König die Worte hörte, die der Gottesmann gegen den Altar zu Bethel ausgerufen hatte, streckte Jerobeam seinen Arm aus vom Altar herab und rief: Nehmt ihn fest! Aber sein Arm, den er gegen ihn ausgestreckt hatte, erstarrte, sodass er ihn nicht wieder zurückziehen konnte. Der Altar aber barst, und die Fettasche, die darauf lag, wurde vom Altar herab verschüttet, wie der Gottesmann es als Wahrzeichen auf Geheiß des Herrn angekündigt hatte. Da richtete der König an den Gottesmann die Bitte: Besänftige doch den Herrn, deinen Gott, und bitte für mich, dass ich meinen Arm wieder an mich ziehen kann. Da legte der Gottesmann Fürsprache beim Herrn ein, sodass der König seinen Arm wieder an sich ziehen konnte und dieser wieder so wurde wie zuvor. Darauf sagte der König zu dem Gottesmann: Komm mit mir ins Haus und erquicke dich. Ich will dir auch ein Geschenk geben. Aber der Gottesmann antwortete dem Könige: Wenn du mir auch deinen halben Besitz gäbest, so würde ich doch nicht mit dir gehen, würde auch an diesem Ort weder Brot essen noch Wasser trinken. Denn so ist mir geboten worden durch das Wort des Herrn, das da lautete: Du darfst dort weder Brot essen noch Wasser trinken, darfst auch nicht auf dem Wege zurückkehren, auf dem du hingegangen bist. Darauf zog er auf einem anderen Wege von dannen und kehrte nicht auf dem Wege zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Nun wohnte in Bethel ein alter Prophet. Dessen Söhne kamen heim und erzählten ihm alles, was der Gottesmann an jenem Tage in Bethel getan und die Worte, die er an den König gerichtet hatte. Als sie dies ihrem Vater erzählt hatten, fragte ihr Vater sie, auf welchem Wege er weggegangen sei. Als seine Söhne ihm den Weg bezeichnet hatten, den der Gottesmann, der aus Juda gekommen war, eingeschlagen hatte, befahl er seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel! Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, bestieg er ihn und ritt hinter dem Gottesmanne her. Er fand ihn unter der Terebinte sitzen und fragte ihn: Bist du der Gottesmann, der aus Juda gekommen ist? Er antwortete: Ja. Da bat er ihn: Komm mit mir nach Hause und nimm einen Imbiss bei mir ein. Doch er entgegnete: Ich darf nicht mit dir umkehren und bei dir einkehren, werde auch an diesem Ort kein Brot essen, noch Wasser mit dir trinken, denn durch das Wort des Herrn ist mir der Befehl erteilt. Du darfst dort weder Brot essen noch Wasser trinken, darfst auch nicht auf dem Wege zurückkehren, auf dem du gekommen bist. Aber jener entgegnete ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat mir auf Geheiß des Herrn geboten: Bringe ihn mit dir in dein Haus zurück, auf dass er Brot esse und Wasser trinke. Damit sagte er ihm aber die Unwahrheit. Da kehrte er mit ihm um und aß Brot in seinem Hause und trank Wasser. Während sie aber bei Tisch saßen, erging das Wort des Herrn an den Propheten, der ihn zurückgeholt hatte. Und er rief dem Gottesmanne, der aus Juda gekommen war, die Worte zu: So hat der Herr gesprochen, zur Strafe dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn ungehorsam gewesen bist, und auf das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, nicht geachtet hast, sondern umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast, an dem Ort, an welchem der Herr dir zu essen und zu trinken verboten hatte, wird deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Nachdem er nun mit Essen und Trinken fertig war, sattelte er sich den Esel des Propheten, der ihn zurückgeholt hatte. Als er dann weggeritten war, stieß unterwegs ein Löwe auf ihn und tötete ihn, und sein Leichnam lag auf dem Wege hingestreckt, während der Esel neben ihm stehen blieb und auch der Löwe neben dem Toten stand. Als nun Leute, die dort vorübergingen, den Leichnam auf dem Wege hingestreckt und den Löwen neben dem Toten stehen sahen, gingen sie hin und erzählten es in der Stadt, in welcher der alte Prophet wohnte. Sobald nun der Prophet, der ihn von der Heimkehr zurückgeholt hatte, dies vernahm, sagte er: Das ist der Gottesmann, der gegen den Befehl des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat der Herr ihn dem Löwen preisgegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet, wie der Herr es ihm vorher angekündigt hatte. Sodann befahl er seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, ritt er hin und fand seine Leiche auf dem Wege hingestreckt, während der Esel und der Löwe neben dem Toten standen. Der Löwe hatte den Toten nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Der Prophet hob nun die Leiche des Gottesmannes auf, lud ihn auf den Esel und brachte ihn in den Wohnort des alten Propheten zurück, um ihm eine Totenfeier zu veranstalten und ihn zu begraben. Er ließ aber die Leiche in sein eigenes Grab legen und man hielt ihm die Totenklage. Ach, mein Bruder! Nachdem er ihn aber begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen: Wenn ich einst gestorben bin, so begrabt mich in demselben Grabe, in welchem der Gottesmann begraben liegt. Neben seine Gebeine legt auch die meinigen, denn die Drohung, die er auf Befehl des Herrn gegen den Altar zu Bethel und gegen alle Höhentempel in den Ortschaften Samarias ausgestoßen hat, wird sicherlich in Erfüllung gehen. Auch nach dieser Begebenheit ließ Jerobeam von seinem bösen Wandel nicht ab, sondern fuhr fort, alle beliebigen Leute zu Höhenpriestern zu machen. Wer nur immer Lust dazu hatte, den setzte er ein und bestellte ihn zum Höhenpriester. Dieses Verfahren führte aber beim Hause Jerobeams zur Versündigung und weiter zu seiner Vernichtung und Vertilgung vom Erdboden hinweg. Zu jener Zeit wurde Abia, der Sohn Jerobeams, krank. Da sagte Jerobeam zu seiner Gemahlin: Mache dich auf, verkleide dich, damit man die Gemahlin Jerobeams in dir nicht erkenne, und begib dich nach Silo. Dort wohnt nämlich der Prophet Ahia, derselbe, der mir einst angekündigt hat, dass ich König über dieses Volk werden würde. Nimm 10 Brote und Kuchen und einen Krug Honig mit und gehe zu ihm. Er wird dir verkünden, wie es mit dem Knaben gehen wird. Da tat die Gemahlin Jerobeams so. Sie machte sich auf den Weg nach Silo und kam in das Haus Ahias. Aja aber konnte nicht mehr sehen, denn seine Augen waren infolge seines hohen Alters erblindet. Der Herr aber hatte zu Ahia gesagt: Soeben kommt die Gemahlin Jerobeams, um von dir Auskunft über ihren Sohn zu erhalten, denn er ist krank. So und so sollst du zu ihr sagen. Als sie nun in ihrer Verkleidung eintrat und Ahia, während sie zur Tür hereintrat, das Geräusch ihrer Schritte vernahm, rief er ihr zu: Komm herein, Gattin Jerobeams, warum doch verstellst du dich so? Mir ist eine harte Botschaft an dich aufgetragen. Gehe heim und sage zu Jerobeam: So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Ich habe dich mitten aus dem Volk emporgehoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel bestellt. Ich habe das Königtum dem Hause Davids entrissen und es dir gegeben. Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote beobachtet hat und mir von ganzem Herzen gehorsam gewesen ist, so dass er nur das tat, was mir wohlgefiel. Nein, du hast mehr Böses getan als alle deine Vorgänger, denn du bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht, nämlich Gussbilder, um mich zum Zorn zu reizen. Mich aber hast du hinter deinen Rücken geworfen. Darum will ich nunmehr Unglück über das Haus Jerobeams kommen lassen und von den Angehörigen Jerobeams alles ausrotten, was männlichen Geschlechts ist, Unmündige und Mündige in Israel, und will das Haus Jerobeams wegfegen, wie man Unrat wegfegt, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Wer von Jerobeams Angehörigen in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer auf dem freien Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr hat gesprochen. Du aber mache dich auf und kehre heim. So wie deine Füße die Stadt betreten, wird der Knabe sterben. Ganz Israel wird dann um ihn klagen, und man wird ihn begraben. Denn von den Angehörigen Jerobeams wird dieser allein in ein Grab kommen, weil sich an ihm noch etwas Gutes vor dem Herrn, dem Gott Israels, im Hause Jerobeams gefunden hat. Der Herr aber wird sich einen König über Israel erstehen lassen, der das Haus Jerobeams ausrotten soll an jenem Tage. Und was geschieht schon jetzt? Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Schilfrohr im Wasser schwankt. Er wird Israel aus diesem schönen Lande verstoßen, das er ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Euphratstroms zur Strafe dafür, dass sie sich Götzenbilder angefertigt und den Herrn dadurch erzürnt haben. Ja, er wird Israel dahin geben, um der Sünden Jerobeams willen, die er selbst begangen und zu denen er Israel verführt hat. Da machte sich die Gemahlin Jerobeams auf den Weg und kehrte nach Tirza zurück. Kaum hatte sie dort die Schwelle des Königshauses betreten, als der Knabe starb. Man begrub ihn, und ganz Israel hielt ihm die Totenklage, wie der Herr es durch seinen Knecht, den Propheten Ahia, hatte ankündigen lassen. Die übrige Geschichte Jerobeams aber, wie er Kriege geführt und wie er regiert hat, das findet sich bekanntlich bereits aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Die Dauer der Regierung Jerobeams betrug 22 Jahre. Dann legte er sich zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab folgte ihm in der Regierung nach. Rehabeam aber, der Sohn Salomos, war König über Juda. 41 Jahre war Rehabeam alt, als er König wurde. Und 17 Jahre regierte er in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Seine Mutter hieß Naama und war eine Ammonitin. Juda tat aber, was dem Herrn missfiel, und sie reizten ihn durch die Sünden, die sie begingen, in noch höherem Grade zum Eifer, als er erregt worden war, durch alles. Ja, auch Heiligtumsbuhler gab es im Lande. Kurz, sie taten es allen Gräueln der Heidenvölker gleich, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Aber im 5. Regierungsjahr Rehabeams zog Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem heran und raubte die Schätze des Tempels des Herrn und die Schätze des königlichen Palastes. Überhaupt alles raubte er. Auch die goldenen Schilde nahm er weg, die Salomo hatte anfertigen lassen. An deren Stelle ließ der König Rehabeam eherne Schilde herstellen und übergab sie der Obhut, der Befehlshaber seiner Leibwache, die am Eingang zum königlichen Palast die Wache hatte. So oft sich nun der König in den Tempel des Herrn begab, mussten die Leibwächter die Schilde tragen und brachten sie dann wieder in das Wachzimmer der Leibwache zurück. Die übrige Geschichte Rehabeams aber und alles, was er unternommen hat, findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buche der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Es bestand aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam, solange sie lebten. Rehabeam legte sich dann zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern in der Davidsstadt begraben. Seine Mutter hieß Naama und war eine Ammonitin, und sein Sohn Abia folgte ihm in der Regierung nach. Im 18. Regierungsjahr Jerobeams, des Sohnes Nebats, wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Maatscha und war eine Enkeltochter Absaloms. Abia wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm begangen hatte. Und sein Herz war dem Herrn, seinem Gott, nicht ungeteilt ergeben, wie das Herz seines Ahnherrn David. Doch um Davids Willen hatte der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte in Jerusalem scheinen lassen, indem er seinen Sohn nach ihm auf den Thron erhob und Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel und während seines ganzen Lebens von allem, was er ihm geboten, nicht abgewichen war, abgesehen von dem Vorkommnis mit dem Hethiter Uria. Es bestand aber Krieg zwischen Abia und Jerobeam, solange er lebte. Die übrige Geschichte Abias aber und alles, was er unternommen hat, findet sich bekanntlich aufgezeichnet in dem Buche der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Es bestand aber Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Als Abia sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn in der Davidsstadt begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Asa in der Regierung nach. Im 20. Jahr der Regierung Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda und regierte 41 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Maaka und war eine Tochter Absaloms. Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Ahnherr David, So jagte er denn die Heiligtumsbuhler aus dem Lande und entfernte alle Götzenbilder, die seine Vorfahren hatten anfertigen lassen. Sogar seiner Mutter Maacha entzog er den Rang der Königinmutter, weil sie der Aschera ein Schandmal hatte anfertigen lassen. Asa ließ ihr Schandmal umhauen und im Kidron-Tal verbrennen. Der Höhendienst wurde allerdings nicht abgeschafft, doch war das Herz Asas dem Herrn zeitlebens ungeteilt ergeben. Er ließ auch die Geschenke, die sein Vater und die er selbst geweiht hatte, in den Tempel des Herrn bringen, Silber, Gold und Geräte. Es bestand aber zwischen Asa und dem König Baesa von Israel Krieg, solange sie lebten. Dabei zog Baesa, der König von Israel, gegen Juda hinauf und befestigte Rama, damit niemand mehr bei Asa, dem König von Juda, ungehindert aus- und eingehen könne. Da nahm Asa alles Silber und Gold, das noch in den Schatzkammern des Tempels des Herrn vorhanden war, und die Schätze des königlichen Palastes übergab sie seinen Dienern und sandte sie an Ben-Hadad, den Sohn Tabrimons, den Enkel Hesjons, den König von Syrien, der in Damaskus seinen Sitz hatte, und ließ ihm sagen: Ein Bündnis besteht zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Hier übersende ich dir ein Geschenk an Silber und Gold. So löse denn dein Bündnis mit dem König Baesa von Israel, damit er aus meinem Lande abziehe. Ben-Hadad schenkte der Aufforderung des Königs Asa Gehör, ließ seine Heerführer gegen die Städte Israels ziehen und eroberte Ijon, Dan, Abel, Bet, Maacha und ganz Kinneroth nebst der ganzen Landschaft Naphtali. Sobald nun Baesa Kunde davon erhielt, gab er die Befestigung Ramas auf und kehrte nach Tirza zurück. Nun bot der König Asa ganz Juda auf, bis auf den letzten Mann. Die mussten die Steine und Balken wegschaffen, mit denen Baesa Rama hatte befestigen wollen. Und der König Asa ließ damit Geba im Stamme Benjamin und Mizpah befestigen. Die ganze übrige Geschichte Asas aber und alle seine tapferen Taten und alles, was er unternommen hat, sowie seine Festungsbauten, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buche der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Doch hatte er in seinem Alter an einer Fußkrankheit zu leiden. Als Asa sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Ahnherrn, begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Josaphat in der Regierung nach. Nadab aber, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel im zweiten Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, und regierte 2 Jahre über Israel. Er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte auf dem Wege seines Vaters und in dessen Sünde, zu der er Israel verführt hatte. Aber Baesa, der Sohn Ahias, aus dem Hause Issachar, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an und ermordete ihn bei der Philisterstadt Gibbeton, während Nadab und ganz Israel Gibbeton gerade belagerten. Baesa brachte ihn also im 3. Regierungsjahr Asas, des Königs von Juda, ums Leben und wurde König an seiner Stadt. Sobald er nun die Herrschaft erlangt hatte, rottete er das ganze Haus Jerobeams aus. Er ließ von den Angehörigen Jerobeams keine lebende Seele übrig, bis er sie vertilgt hatte, wie der Herr es durch den Mund seines Knechtes Ahia von Silo hatte ankündigen lassen, zur Strafe für die Sünden, die Jerobeam selbst verübt und zu denen er die Israeliten verführt hatte, indem er den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn reizte. Die übrige Geschichte, Nadabs aber und alles, was er unternommen hat, findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buche der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Es bestand aber Krieg zwischen Asa und dem König Baesa von Israel, solange sie lebten. Im 3. Regierungsjahr Asas, des Königs von Juda, wurde Baesa, der Sohn Ahias, König über ganz Israel und regierte in Tirza 24 Jahre lang. Er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte auf dem Wege Jerobeams und in dessen Sünde, zu der er Israel verführt hatte. Da erging das Wort des Herrn an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Baesa also: Weil ich dich aus dem Staub erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe, du aber auf dem Wege Jerobeams gewandelt bist und mein Volk Israel zur Sünde verführt hast, so dass sie mich durch ihre Sünden zum Zorn reizen, so will ich nun Baesa und sein Haus wegfegen und will es mit deinem Hause machen, wie mit dem Hause Jerobeams, des Sohnes Nebats. Wer von den Angehörigen Baesas in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer von ihnen auf dem freien Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Die übrige Geschichte, Bäsers aber und was er unternommen hat, sowie seine tapferen Taten, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Als Bäser sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn in Tirza begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Ela in der Regierung nach. Übrigens war das Wort des Heeran gegen Bäser und dessen Haus durch den Mund des Propheten Jehu, des Sohnes Hananis, sowohl wegen alles des Bösen ergangen, durch das er sich gegen den Herrn versündigt hatte, um ihn durch sein ganzes Tun zum Zorn zu reizen, so dass er es dem Hause Jerobeams gleichtat, als auch deshalb, weil er dieses ausgerottet hatte. Im 26. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baesas, König über Israel und regierte in Tirza 2 Jahre. Gegen ihn verschwor sich sein Diener Simri, einer seiner Obersten, der über die Hälfte der Kriegswagen gesetzt war. Als sich Ela nun einst in Tirza bei einem Gelage im Hause Arzas, seines Haushofmeisters in Tirza, berauscht hatte, drang Simri dort ein und erschlug ihn im 27. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stadt. Als er nun König geworden war, ermordete er, sobald er auf seinem Throne saß, alle zum Hause Baesas Gehörigen. Er ließ keinen von ihnen übrig, der männlichen Geschlechts war, weder seine Blutsverwandten noch seine Freunde. So rottete Simri das ganze Haus Baesas aus, gemäß der Drohung, die der Herr durch den Mund des Propheten Jehu gegen Baeser ausgesprochen hatte, wegen all der Sünden, die Baeser und sein Sohn Ela begangen und zu denen sie Israel verführt hatten, um den Herrn, den Gott Israels, durch ihren Götzendienst zum Zorn zu reizen. Die übrige Geschichte Elas aber und alles, was er unternommen hat, findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Im 27. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Simri König für 7 Tage in Tirza, während das Heer die Philisterstadt Gibbeton belagerte. Als nun das Heer im Lager die Kunde erhielt, Simri habe eine Verschwörung angestiftet und den König schon ermordet, da erhob das ganze israelitische Heer noch an demselben Tage Omri, den obersten Befehlshaber des israelitischen Heeres, im Lager zum König über Israel. Darauf zog Omri mit allen Israeliten von Gibbeton ab und belagerte Tirza. Als nun Simri sah, dass die Stadt erobert war, begab er sich in die Burg des königlichen Palastes, steckte den königlichen Palast über sich in Brand und fand so den Tod um seiner Sünden willen, die er begangen hatte, indem er tat, was dem Herrn missfiel, indem er auf dem Wege Jerobeams wandelte und in dessen Sünde, durch die er sich verschuldet hatte, indem er Israel zur Sünde verleitete. Die übrige Geschichte Simris aber und seine Verschwörung, die er angestiftet hatte, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buche der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Damals spaltete sich das Volk Israel in 2 Parteien. Die eine Hälfte des Volkes hielt es mit Tibni, dem Sohne Ginats, um ihn zum König zu machen, die andere Hälfte dagegen war für Omri. Aber die Partei Omris gewann die Oberhand über die Anhänger Tibnis, des Sohnes Ginats. Und als Tibni starb, wurde Omri König. Im 31. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Omri König über Israel und regierte 12 Jahre. Als er in Tirza 6 Jahre regiert hatte, kaufte er den Berg Samaria von Sema für 2 Talente Silber, befestigte dann den Berg und nannte die Stadt, die er dort gründete, Samaria nach dem Namen Semas, des früheren Besitzers des Berges. Omri tat aber, was dem Herrn missfiel. Ja, er trieb es noch ärger als alle seine Vorgänger. Er wandelte ganz auf dem Wege Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in den Sünden, zu denen jener die Israeliten verführt hatte, so dass sie den Herrn, den Gott Israels, durch ihren Götzendienst erzürnten. Die übrige Geschichte Omris aber, seine Unternehmungen und die tapferen Taten, die er vollführt hat, das alles findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Als Omri sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn in Samaria begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Ahab in der Regierung nach. Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel 22 Jahre in Samaria. Er tat aber, was dem Herrn missfiel, und trieb es noch ärger als alle seine Vorgänger. Und nicht genug
dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, heiratete er auch noch Isebel, die Tochter des Sidonierkönigs Edbaal, und wandte sich dann dem Dienste Baals zu und betete ihn an. Er errichtete dem Baal auch einen Altar in dem Baal-Tempel, den er in Samaria erbaut hatte, und ließ das Aschera-Bild anfertigen und verübte noch andere Gräuel, um den Herrn, den Gott Israels, noch heftiger zu erzürnen als alle israelitischen Könige, die vor ihm geherrscht hatten. Während seiner Regierung baute Hiel von Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Die Grundlegung kostete seinem ältesten Sohn Abiram das Leben und die Einsetzung der Tore brachte seinem jüngsten Sohn Segub den Tod, wie der Herr es durch den Mund Josuas, des Sohnes Nuns, vorausgesagt hatte.
Lass uns zum Abschluss beten. Herr, danke, dass du uns immer wieder die Chance gibst, neu zu beginnen. Schenke uns heute die Weisheit, Entscheidungen zu treffen, die uns näher zu dir führen und langfristig unser Leben positiv prägen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo möchtest du heute bewusst Gottes Wege wählen, statt Kompromisse einzugehen? Ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zur heutigen Frage auf bibelineinemjahr.com mit mir teilst. Bis morgen und denk dran, Gott steht heute treu an deiner Seite.